Es wäre riskant gewesen, ihre Zweifel mit ihren Kollegen, die dieses Eingeständnis gegen sie verwenden konnten, oder mit ihrer Familie zu teilen, da diese möglicherweise um ihren Lebensunterhalt fürchten würde. Hingegen konnten sie ein Interview mit mir als inoffizielle Beichte nutzen. Diese beiden ersten Jahre der Ausbildung zur Vermögensverwalterin, die mich in direkten Kontakt mit Kollegen brachten und mir zeigten, dass diese Fachleute tatsächlich mit mir sprechen würden, lieferten den Machbarkeitsnachweis, den ich brauchte, um Zugang zu Forschungszuschüssen zu erhalten und das Projekt voranzutreiben. In den folgenden 6 Jahren bereiste ich sämtliche Weltregionen. Ich besuchte glitzernde europäische und nordamerikanische Metropolen, Entwicklungsländer in Südamerika und Afrika, die Inseln im Indischen Ozean, die Karibik und den Südpazifik. Meine Qualifikation öffnete mir Türen, die für die Öffentlichkeit verschlossen waren, und erlaubte es mir, mich bei Branchentreffen mit Vermögensverwaltern zusammenzusetzen oder sie in ihren Büros zu interviewen. In diesen Jahren hat sich das Offshore-System weiter verändert und überraschende Geheimnisse preisgegeben. Im September 2015, als ich einem Verleger mein erstes Buch über die Offshore-Finanzen Capital Without Borders vorlegte, waren die Panama Papers noch nicht veröffentlicht worden. Aber 6 Monate später bekam die Weltöffentlichkeit plötzlich all die Leichen zu Gesicht, die im Offshore-Keller versteckt gelegen hatten. 11,5 Millionen Dokumente der in Panama-Stadt ansässigen Vermögensverwaltungsfirma Mossack Fonseca. Die folgenden beiden Offshore-Leaks, die Paradise Papers 2017 und die Pandora Papers 2021, öffneten der Welt die Augen dafür, dass die finanzielle Korruption ein fast unvorstellbares Ausmaß angenommen hatte. Man hätte es für eine Verschwörungstheorie halten können, wären die Dokumente nicht für jedermann sichtbar gewesen. Spätere Enthüllungen über den Einfluss der Offshore-Finanzen auf Wahlen auf beiden Seiten des Atlantiks sowie über ihren Beitrag zur Invasion der Ukraine im Jahr 2022 haben bewiesen, wie mächtig dieses Geheimsystem nach wie vor ist. Was zu Beginn des Jahrtausends als ein esoterisches Forschungsthema erschien, das sogar auf wohlmeinende Kollegen in der Wirtschaftssoziologie unergiebig wirkte, erwies sich immer von Neuem als sehr bedeutsam. Bis heute habe ich 70 Vermögensverwalter in 19 Ländern interviewt. Und solange es mir möglich ist, werde ich weiter Daten sammeln. Jeden Monat und manchmal öfter lerne ich etwas Neues über die Funktionsweise des Offshore-Systems und darüber, wie es sich weit über die Welt der Superreichen hinaus auf das Alltagsleben auswirkt. Nach 16-jähriger Forschung scheint mir geradezu prophetisch, was Van Manen nur 9 Monate nach Beginn meiner Arbeit zu mir sagte. Er war überzeugt, dies sei ein Lebensprojekt. Alles fing damit an, dass ich als Kind ein Geheimnis über sehr reiche Menschen erfuhr. Sie waren in allen Lebensbereichen auf bezahlte Hilfe angewiesen. Das war der Schlüssel, der mir das Tor zu einem neuen Forschungsgebiet öffnete. Aber die Untersuchung der Geheimnisse und der legalisierten Gesetzlosigkeit mancher Angehöriger der globalen Eliten erforderte Fähigkeiten, die man in einer akademischen Laufbahn nicht erwerben kann. Um durch den Dienstboteneingang in ihre Welt einzutreten, brauchte ich Kreativität und Einfallsreichtum. Denn nichts in der methodologischen Ausbildung, die ich erhalten hatte, hatte mich darauf vorbereitet, an geheime Orte vorzudringen, an denen ich nicht willkommen war. Wie das gelingen konnte, musste ich im Verlauf meiner Reise herausfinden. Und ich musste trotz einiger unerwarteter Gefahren hartnäckig bleiben. Auf einige der wertvollsten Informationen stieß ich, weil Dinge vollkommen schief gingen. Es ist eine Sache zu wissen, dass die Klienten von Offshore-Finanzdienstleistungen alles tun werden, um ihre Geheimnisse zu wahren. Doch sehr viel aufschlussreicher ist es, in der Realität zu erfahren, dass sie es tatsächlich todernst meinen.